Vielleicht noch zum Übergang. Das Wichtigste in der Heilsgeschichte wäre mir, dass das klar herauskam, dass das Alte Testament bis Apostelgeschichte 1 Ende geht. Nicht von dem Namen Neues Testament, sondern von der Heilsgeschichte her. Weil der erste Jünger, der wiedergeboren wurde, war an Pfingsten, als der Geist der Sohnschaft kam. Die Jünger des Neuen Testamentes waren wie die Heiligen des Alten Testamentes. Es gäbe hier noch viel darüber zu sagen, dass zum Beispiel der Heilige Geist, der ja im König, Priester, Prophet und im Arbeiter an der Stiftshütte war, dass er dann zum Beispiel in Matthäus 2 angekündigt wird durch die Könige, die Weisen, die Magier aus dem Morgenlande, und dann bringen sie Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das sind genau die drei Gaben dieser drei Gruppen, König, Priester und Propheten, sie bringen sie dem Herr Jesus. Und dann sagt die Schrift, er hat den Geist nicht nach Maß. Das heißt, der Heilige Geist ist während der Evangelien auf den Herrn Jesus konzentriert. Und die Jünger waren bekehrt im Sinne von alttestamentlicher Bekehrung, aber nicht wiedergeboren. Aus diesem Grund sagt auch der Herr Jesus zu Petrus, wenn du dich dermals eins bekehren wirst. Manche neueren Übersetzungen konnten das nicht glauben und haben übersetzt, wenn du zurückkommst. Aber es heißt bekehrt. Gut. Ich denke, Sie können sich meine seelische Verfassung vorstellen, diese Kämpfe. Also ich neige von Natur aus, von der Familie her, ich denke, es ist kein Geheimnis, weiß jeder, dass zum Beispiel graue Haare vererbt werden. Aber ich denke, ein Teil davon kommt sicher auch von diesen Kämpfen, nicht nur von der Erbanlage. Weil es waren für mich schreckliche Kämpfe. Meine besten Freunde waren drin, meine Frau und ich, wir waren praktizierende Pfingstler und Charismatiker. Und immer wieder der Wink mit dem Zaunpfahl, du wirst die Sünde wieder den Heiligen Geist begehen. Ich werde es nachher aufzeigen, ich kann die Sünde wieder den Heiligen Geist so wenig begehen wie sie, weil die Bibel ganz klar lehrt, wer sie begehen kann und wer nicht. Also insofern kann ich jeden beruhigen. Aber jetzt war natürlich noch ein Problem. Als ich herausging aus der Pfingst- und charismatischen Bewegung, da habe ich nur zwei Punkte glasklar erkannt gehabt. Dass es keine Geistestaufe wie bei den Pfingstlern gibt, sondern dass jeder gläubige Geist getauft ist und dass die Apostel eine Sonderstellung hatten. Schau nachzulesen in Offenbarung 18, wo ausdrücklich die Apostel, die Propheten und der Rest der Heiligen genannt wird. Ich habe noch in Zungen geredet, als ich herausging aus der charismatischen Bewegung. Es war natürlich eine ganz wichtige Sache, Zungenrede. In der Regel zeigt die Bibel im ersten Vorkommen auf, um was es sich handelt. Das heißt, die Bibel lässt uns nie im Zwiespalt, was wirklich los ist. Und jetzt dieses griechische Wort für Zungen, Zungenrede, heißt ganz einfach Glossa. Man sagt denn in der Theologie das, den Zungenbrecher Glossalalie. Ist aber ganz einfach Glossa und bedeutet Sprache, letztendlich nationale Sprache. Und in 1. Mose 11, Vers 7 wird das erste Mal in Zungen geredet. Wenn man griechische Übersetzung des Alten Testamentes nimmt, eine sogenannte Septuaginta, die ist in ihren Bibeln in der Fußnote in der Regel, wenn sie benutzt wird, mit dem Zeichen LXX genannt, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, dann findet man, dass beim Turmbau zu Babel, als Gott sagt, Wohlan, lasst uns hinabfahren und da selbst ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Hier steht das erste Mal in der Bibel im eigentlich klassische Zungenrede. Bereits aus der Übersetzung hier vom Griechischen, das kann man leider nur mit dem Neuen Testament vergleichen, ist eindeutig, dass die Bibel unter Glossa Sprache meint und nicht ein mystisches, ekstatisches Reden. Das ist eine wirkliche Fremdsprache, die Zungenrede. Das ist mal vorab. Aber was jetzt ganz wichtig ist, eigentlich kommt das Wort Zungenrede im Alten Testament nicht direkt vor. Indirekt kommt es vor, wir sehen das nachher. Kommt aber nicht vor. Ist Ihnen jemals aufgefallen, dass in den ganzen Evangelien das Wort Zungenrede außer in Markus 16 nie vorkommt? Und dass der Herr Jesus, der hochgradig, also ich sag's mal, die völlige absolute Fülle des Heiligen Geistes hatte, dass er so gut wie jede Geistesgabe praktiziert. Krankenheilung zum Beispiel. Prophetie. Er benutzt so gut wie jede Geistesgabe, aber er redet nie in Zungen. Man liest so schnell darüber, der Herr Jesus hat nie in Zungen geredet. Die Frage ist, warum? Warum kommt denn ein Mann wie der Paulus, der plötzlich behauptet, ich rede mehr in Zungen als ihr alle? Warum? Ausgehend von solchen Dingen, die erste Stelle in den Evangelien, Markus 16, Vers 17. Hier heißt es ganz einfach, die Zeichen werden sein, unter anderem in Zungen zu reden. Das heißt, in Fremdsprachen zu reden. Ganz nüchtern betrachtet, sagt die Bibel, die Zungenrede, das heißt, dieses Reden in Fremdsprachen, die man nie gelernt hat, ist ein Zeichen. Wir haben vorher die Zeichen gesehen. Und das erste Vorkommen, wo das Zungenrede dann wirklich erfüllt wird, ist Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und wenn Sie sich erinnern, was war bei Apostelgeschichte 2, Vers 1? Da war die Geburtsstunde der Gemeinde, die erste Wiedergeburt. Dort wurde der Leib des Christus gebildet, die Gemeinde. Und in der Sekunde, wie die Wiedergeburt geschieht auf dieser Erde, wie die Menschen wieder geboren werden, die Gemeinde gegründet wird, in derselben Sekunde erscheint das Zeichen der Zungenrede. Vorher nicht. Ist ganz wichtig. Ist ein ursächlicher Zusammenhang. Zu Zungenrede hat mit der Rettung zu tun. Wenn wir jetzt die Bibel untersuchen, dann möchte ich einfach bitte, dass Sie mir erlauben, vorher, obwohl das vielleicht ein bisschen ein Umweg darstellt, eine Tatsache absolut von der Bibel her zu beweisen. Wenn diese Tatsache nicht verstanden wird, dann versteht man das Zeichen der Zungenrede nicht. Und zwar, es beginnt in Lukas 4, eigentlich eine dramatische Sache, ab Vers 24. Und zwar, der Herr Jesus ist hier in der Synagoge. Er kehrt in der Kraft des Heiligen Geistes von der Versuchung zurück, geht in die Synagoge, es wird ihm die Buchrolle gereicht, es wird aufgeschlagen, Jesaja 61. Und Jesaja 61 ist die große Prophetie über den Messias. Der Jesus schlägt die Stelle auf und liest, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er predigt ihnen hier die Botschaft, dass der Messias kommt. Und dann geht er ganz sachlich hin, Vers 21, und sagt, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Er stellt sich vor die Juden hin und sagt ganz einfach, ich bin dieser Mann, von dem das geschrieben steht, ich bin der Messias, ich bin der Erlöser. Das heißt, sie wunderten sich über die Worte der Gnade, die der Jesus brachte. Das ist jetzt was ganz Wichtiges. Die Juden haben nicht dagegen begehrt, dass er der Messias ist. Kein Aufbegehren. Kein Widerstand. Ich habe früher immer geglaubt, sie leistet Widerstand. Wenn man den Bibeltext liest, sie leistet keinen Widerstand. Sonst passiert was völlig anderes. Er erzählt ihnen, dass er der Messias ist, legt ihnen die Lehre glasklar dar und dann geschieht was Interessantes. Plötzlich, der Herr Jesus, der die Herzen der Menschen sah, sagt er ihnen, wo sie stehen. Er erzählt ihnen und sagt, in den Zeiten des Propheten Elias hat Gott nur eine Witwe gefunden, die ihm wirklich diente. Und diese Witwe war aus Sarepta. Das heißt, sie war eine Heidin. Und er sagt, im Alten Testament konnte Gott nur einen einzigen Menschen von Aussatz reinigen. Er sagt zu Zeiten des Propheten Elisa, das war Naaman der Syrer, ein Heide. Er zeigt ihnen hier praktisch, dass das Volk Israel nicht gehorsam war und dass Gott sich in seiner Gnade dann den Heiden zugewandt hatte. Jetzt kommt was Interessantes, in Vers 28, da heißt es, da. Das heißt, vorher, als er sagt, er ist der Messias, ist kein Widerstand. Aber in dem Moment, wie er sagt, Gott wird sich auch zu den Heiden wenden, da wurden alle voll Zorn in der Synagoge, als sie solches hörten. Das war das Ärgernis, dass Gott sich auch zu den Heiden wenden könnte. Und dann versuchen sie ihn zu töten. Das heißt, es war bei Israel so, dass ein gläubiger Jude, alttestamentlich gläubiger Jude, nicht glauben konnte. Es war für ihn ein absolutes Gräuel, dass ein Heide von Gott angenommen werden würde. Es sei denn, er lässt sich beschneiden als Mann und vollzieht das Mikwe, das Dreifache Tauchbad. Aber dass Gott, ohne dass er ein Jude wird, ein Heide rettet, annimmt, ihm hilft, praktisch sich von ihm als Gott verehren lässt, dass Gott sich das gefallen lässt, dass ein Heide zum Glauben kommt, war für einen Jude undenkbar. Das zieht sich durch die Schrift. Ich möchte nur erinnern an Jona, der so beleidigt ist, dass Gott diese Heidestadt Ninive nicht dem Erdboden gleich macht. Er war beleidigt mit Gott. Und der nächste Punkt, wo das ganz klar zum Tragen kommt, ist die Apostelgeschichte 22. Paulus steht auf den Treppen. Es waren Treppen zwischen der Burg Antonia und dem Tempel in Jerusalem. Er steht auf diesen Treppen, ideale Bühne zum Reden, und verkündigt ihnen hier ungeheure Dinge. Er erzählt hier dem Volk Israel, dass der Messias Jesus Christus ist, dass er von den Toten auferstanden ist, dass er ihm erschienen ist und dass die Sünden vergeben werden durch Jesus Christus. Das alles predigt er den Juden. Und es kommt kein Widerstand, gar kein Widerstand. Aber dann macht Paulus etwas, er erzählt ihnen, was der Herr Jesus zu ihm sagte. Und bis zu dem Zeitpunkt hat er eine liebe Zuhörerschaft, die er Freude an ihm hat und ihm an die Lippe hängt, diese Worte der Gnade aufsaugt. Aber dann sagt er, dann kommt der Jesus zu ihm, und Jesus sprach zu mir, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Wieder der schlimme Gedanke von Jude, Gott geht zu den Heiden. Sie hörten ihm aber zu, bis zu diesem Wort, dass nämlich Gott zu den Heiden geht, da erhoben sie ihre Stimme und sprachen, hinweg mit solchem von der Erde, es ziemt sich nicht, dass er am Leben bleibt. Genau der gleiche Vorgang wie beim Herrn Jesus. Sie versuchen ihn umzubringen, als er äußert, dass Gott zu den Heiden geht. Und das müssen wir wissen, dass ein Jude nicht geglaubt hat, dass Gott die Heiden rettet. Die ganze Bibel, vom 1. Mose bis zur Apostelgeschichte 10, ist dieser Gedanke nicht im Bewusstsein der alt- und neutestamentlichen Gläubigen. Sie erinnert sich daran, dass Petrus durch eine Vision so weit gebracht werden musste, durch die unreinen Tiere, dass er überhaupt in das Haus des Cornelius geht. Weil er sagte, unrein. Und Gott überzeugt ihn, dass Gott auch die Heide einnehmen wird. Jetzt passiert etwas. Dieser Petrus predigt den ersten Heiden im Hause des Cornelius. Ich möchte betonen, dass der Kämmerer aus dem Morgenland kein Heide war, sondern ein sogenannter Proselyt, ein Judengenosse. Also hier sind die ersten echten Heiden, die nicht beschnittenen Heiden. Er predigt ihnen, Jesus Christus, predigt ihnen Vergebung der Sünden. Und in dem Moment, wie er das predigt, fällt der Heilige Geist auf die Heiden. Es heißt hier dann Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, erstaunten, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn an dieser Tatsache konnten sie es erkennen, sie hörten sie in Zungen reden und Gott hoch preisen. Also die Jünger erkannten an dem Zungenrede, dass die Menschen bekehrt waren. Und jetzt passiert das Dramatische. Petrus geht zurück zu der judechristlichen Gemeinde, Kapitel 11. Und diese Jünger sind noch echte Juden. Die sind bitterböse mit Petrus, dass er es gewagt hat, zu Heiden zu gehen. Wenn man hier den Text schließt, sie machen ihm Vorwürfe. Er muss sich rechtfertigen. Bringt seine Vision, Vers 12, der Geist hieß mich mit ihnen ziehen, ohne Bedenken. Er muss sich dauernd verteidigen gegen die Juden und sagt, es war vom Herrn, dass ich zu den Heiden ging. Und die sagte, nee, nee, war nicht richtig. Sie glauben immer noch nicht, diese wiedergeborene Gotteskinder, dass ein Heide gerettet wird. Und jetzt passiert's. Vers 14, der wird Worte zu dir reden, durch welche du gerettet werden wirst, du und dein Haus, nämlich der Heide. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, Apostelgeschichte 10, gleich wie auf uns am Anfang, also der gleiche Vorgang wie in Apostelgeschichte 2. Da dachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt im Heiligen Geist getauft werden. Also ganz klare Aussage. Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 10 sind beides eine Wiedergeburt und sind beides eine Geistestaufe. Selbe. Wenn ihnen Gott nun, jetzt kommt ein griechisches Wort, das heißt, die absolut deckungsgleiche Gabe verliehen hat. Es war also genau dasselbe wie bei Apostelgeschichte 2, wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind. Wer war ich, dass ich Gott hätte wehren können? Er verteidigt sich praktisch und sagt, ich habe gehört, dass die in Zunge geredet haben. Ich habe gesehen, die haben dasselbe Erlebnis wie in Pfingsten. Die sind gerettet. Und dann heißt es, als sie aber das hörten, beruhigten sie sich. die mussten sich beruhigen, die waren erregt, die waren wütend, dass Petrus zu den Heiden geht. Als sie das hörten, beruhigten sie sich, priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Eine ganz kindlich eifältige Aussage. Also rettet Gott die Nichtjuden doch. Und wie sah die Jude das? Aufgrund, weil Gott die Heide hier rettete mit dem Zeichen der Zungenrede. Dann sagte nämlich die Jude, aha, ist der gleiche Vorgang wie bei uns. Also sind die auch wiedergeboren. Man sieht hier, die Jude sah an dem Zeichen der Zungenrede, dass die Heide gerettet werden. Und jetzt kam etwas, das ich als Pfingstler nie las. Ein Pfingstprediger, der ca. 20 oder 30 Jahre Pfingstler ist, stellte mir die Frage, Karl Hermann, das war eine sehr, sehr persönliche Frage, glaubst du im Ernst, dass ich die Bibel falsch gelesen habe, 20 Jahre? Was sagt man hier? Wenn ich Ja sage, ist er beleidigt, wenn ich Nein sage, habe ich meine Lehre verworfen. Ich habe dann nicht geantwortet, sondern habe eine Gegenfrage gestellt und habe ihn gefragt, ob er jemals gelesen hat in 1. Korinther 14 in diesen 20 Jahren, dass Zungenreden laut Bibel keine allgemeine Gabe ist, sondern ein Zeichen für Israel. Und er hat gar nicht mehr geantwortet. Hier steht nämlich 1. Korinther 14, Vers 21, im Herzen der Lehre über Zungenrede, im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Zungen und mit fremden Lippen zu diesem Volke reden, aber auch so werden sie mich nicht hören, spricht der Herr. Das ist eine ganz klare Aussage. Schlagen wir die Parallelstelle aus in Jesaja 28, dann sehen wir hier, was für ein Volk hier gemeint ist. Das Volk Israel. Und Zungenrede war ein Zeichen für dieses Volk. Und hier ist jetzt die einzige Bibel, die das hat, ist die revidierte Elberfelder. Man kann die Stelle nämlich nicht übersetzen. Da heißt es dann, weil sie sagen, Vers 10, Zavlazach, Kavlazach, Zavlazach, Kavlazach. So steht es in der Elberfelder. Das heißt, hier ist Zungenrede nachgegeben, nichts anderes. So ähnlich hört sich Zungenrede an. So wird auch er, nämlich Gott, zu diesem Volk, zu Israel, mit stammelnden Lippen und in fremder Sprache, nämlich mit Zunge, hier steht der griechische Bibel wieder, Zungenrede, reden. Das heißt, Gott redet zu Israel durch die Zungenrede und bringt ihnen bei, dass die Heide gerettet werden, was ein Jude nie geglaubt hatte. Und dann kommt aber das Dramatische, sie werden nicht hören und werden rücklich stürzen als Zeichen des Gerichtes. Und heute redet die Menschen wieder in Zunge, obwohl kein Jude da ist, und sie stürzen wieder rücklings. Und die Bibel sagt genau, dieser Vorgang ist ein Zeichen des Gerichtes und sie glauben, dass Gott sie segnet. Und die Bibel sagt genau das Gegenteil. Sie sagt, wenn praktisch Zungenrede war für die Juden, und wenn du rückwärts stürzt, dann ist es ein Gericht Gottes. Wir sehen jetzt gleich. Hier haben wir jetzt eine ganz einfache Aussage. Die Zungenrede war ein Zeichen für Israel. Wir haben vorher die Zeichen und Wunder betrachtet. Laut Hebräer 2, 3 und 4 höret die Zeichen flächendeckend auf mit der Zeit der Apostel, tauchet in der Endzeit wieder auf als Verführung. Von daher ist der Charakter der Zungenrede als Zeichen, was heute flächendeckend geschieht, eindeutig als Verführung zu bezeichnen. Aber jetzt kommt eine ganz andere Frage. Also wenn es flächendeckend auftritt, Verführung, laut Bibel, keine Frage. Aber es kommt eine andere Frage. Gibt es Zungenrede, echtes? Ich habe 11 Jahre in Zunge geredet, ich weiß, was Zungenrede ist. Gibt es heute, 1993, hier drin, am 22.05., echtes Zungenreden? Ist die Frage. Und jetzt müssen wir, ob wir wollen oder nicht, die Bibel millimetergenau untersuchen. Ich erspare das, weil es ging zu weit. In diesem Manuskript ist alles drin. Wir müssen dann eben die Bibel untersuchen, was für eine Aufgabe hatte denn die Zungenrede? Sie war zum Ersten ein Zeichen für Israel. Wir haben das gesehen, nachdem Israel im Jahre 132 durch den Aufstand von Bar Kochba in alle Winde zerstreut würde. Jerusalem ist dem Erdboden gleichgemacht worden und es entstand die heidnische Stadt Aelia Capitola. Nachdem das geschehen ist, war das Gericht auch aus 5. Mose 28 über Israel eingeleitet. Und die Juden, das Gottesvolk, wurde zerstreut in alle Winde. Und es gab kein Volk mehr, dem man das bezeugen musste. Die Gerichtsandrohung auch durch die Zungenrede in Jesaja 28 wurde erfüllt. Das heißt, das Zeichen der Zungenrede war überflüssig, weil jeder in der Bibel lesen konnte. Das große Geheimnis, das für uns alle kein Geheimnis mehr ist. Und ich möchte betonen, dass es für die Leute der Bibel ein Geheimnis war. Ich lese nämlich Epheser 2, was hier geschrieben steht. Beziehungsweise vielleicht einfach, ich lese gleich Epheser 3, Vers 4. worin ihr, wenn ihr es leset, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen könnt, welches in früheren Geschlechtern den Menschenkindern nicht kundgetan wurde. Also Geheimnis, das die Alttestamentler nicht kannten. Wie es jetzt, zur Zeit der Apostel, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste geoffenbart worden ist, dass nämlich, und das ist das Geheimnis, die Heiden Miterben seien und Miteinverleibte und Mitgenossen seiner Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Das war das große Geheimnis, wo die Juden nicht wussten. Und Gott gab das Zeichen der Zungenrede, um dieses Geheimnis zu zeigen. Und ich denke, jetzt verstehen wir die Bibelstelle in 1. Korinther 14, der zweite Vers, wo es wieder um Zungenrede geht. Hier heißt es ganz einfach, wer in Zungen redet, der redet nicht für die Menschen, sondern redet zu Gott. Ich war lange genug Pfingstler, dass ich genügend Zungenreden übersetzt gehört habe. Und sie lauteten in der Regel alle gleich. Mein Sohn, mein Kind, mein Volk. Die Zungenrede, die ich gekannt habe, bis auf eine Ausnahme, haben alle die Menschen angeredet. Aber die Bibel sagt ganz klar, wenn Zungenrede geschieht, werden nicht Menschen angeredet, sondern Gott. Wenn ich das also übersetze, kann niemals kommen mein Sohn, mein Kind, mein Volk. Ist von vornherein falsch. Ist eindeutig eine Fälschung. Sondern wenn, dann muss Gott angeredet sein. Wenn Sie jetzt Apostelgeschichte 2 studieren, dann sehen Sie, als die Apostel in Zungen reden, hören diese 15 Nationen, dass Gott gepriesen wird. Also genau das, was Korinther 14 sagt. Die Zungenrede war Anbetung Gottes. Aber in dem Moment, wie Petrus diese Völker anredet, bricht er die Zungenrede ab und redet Aramäisch. Predigt ganz normal. Und die Zungenrede redet nie den Menschen an, sondern immer Gott. Ist aber ein Zeichen für Israel, wenn man es hört. Sie verstehen? Das Reden in Zunge war ein Zeichen, aber das Reden selber war nicht an Menschen gerichtet, dass sie es verstanden, sondern Gott. Wurde es übersetzt, hat man dann eine Rede an Gott gehört, ein Gebet auf Deutsch gesagt. Darum sagt der Paulus, wenn du lobpreist im Geist oder lobpreist im Verstand. Wenn man das jetzt ganz nüchtern untersucht, dann heißt hier, er redet Geheimnisse. Was für Geheimnisse? Dass die Heiden auch gerettet werden. Das war die große Botschaft der Zungenrede. Wenn man jetzt ganz nüchtern die Bibel durchliest, wenn es um die Errettung der Heiden geht, ich möchte Sie fragen, wer war der Apostel der Heiden? Paulus. Wer redet mehr in Zungen als all die anderen? Paulus. Warum hat der Jesus nicht in Zungen geredet? Weil er nur zum Volk Israel gesandt war. So einfach. Geht wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durch. Das heißt, die Zungenrede hatte eine zweifache Funktion. Sie war Offenbarungsgabe der Geheimnisse. Zum Beispiel, wenn in Zunge geredet wurde und die Menschen haben die Übersetzung der Zungenrede gehört, dann haben sie gehört, dass die Heiden Miterbe sind, haben gestaunt. Zum Zweiten haben die Juden durch das und durch die Gabe der Zunge gelernt, dass der Heide auch gerettet wird. Jetzt kommt aber was Interessantes. Korinther 13, im Herzen zwischen Korinther 12 und 14, steht ganz klar geschrieben, dass 3 Geistesgaben, nicht die anderen 5, die vierte ist nämlich eine Folge von der dritten, dass 3 Geistesgaben aufhören werden. Und zwar ausdrücklich vor der Entrückung, weil es steht, es bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Und Glaube, Hoffnung und Liebe bleibt bis zur Entrückung. Aber ausdrücklich vorher, er steht hier gegenüber. Er sagt, was bleibt, Glaube, Hoffnung, Liebe. Und er sagt, was aufhört, nämlich vorher. Zungenrede, Weissagung, Prophetie und Nichterkenntnis. Ich bin sehr traurig, dass es keine einzige deutsche Bibel gibt, wo hier das richtige Wort übersetzt wird. Der einzige, das hat, ist der Davar. Das heißt, hier steht im Griechischen Gnosis. Und es meint nicht das, was wir alle unter Erkenntnis verstehen. Das, was wir unter Erkenntnis verstehen, heißt im Griechischen Epignosis. Und hier ist eine einfache Wissensvermittlung gemeint. Das heißt, eine direkte Offenbarung. Und hier sagt die Bibel ganz nüchtern, die Liebe hört nicht auf, der Glaube hört nicht auf und die Hoffnung hört nicht auf. Wenn man die Ausdrücke untersucht, sieht man, dass bei der Entrückung die Hoffnung aufhört, weil die Bibel sagt, wer schaut, hofft nicht mehr. Römer 8. Das heißt, es hört ausdrücklich vor der Entrückung auf. Zungen, Weissagung und direkte Offenbarung. Und jetzt steht hier was ganz Interessantes. Denn wir erkennen stückweise. Hier steht wörtlich, wir erkennen nur einen Teil des Ganzen, so steht es im Griechischen. Ekmerus, ein Teil des Ganzen. Unsere Prophetie ist ein Teil des Ganzen. Merken Sie etwas? Die ganze Offenbarung der Zungenrede war ein Teil der ganzen Offenbarung Gottes. Die ganze Weissagung war nur ein Teil der ganzen Offenbarung Gottes. Wenn aber das Ganze, hier steht nicht Vollkommenes, das Wort heißt in der Regel für Erwachsen sei, für reif sei, Teleos. Das meint, wenn jemand reif, wenn jemand erwachsen ist, wenn das Ganze, die Ausreifung der Offenbarung Gottes, Gottes gesamte Offenbarung da ist, dann wird die Teiloffenbarung, wieder Ekmerus, der Teil des Ganzen, also Zungenrede, Weissagen und Erkenntnis, werden aufhören. Und jetzt macht der Paulus etwas, wenn man die Bibel ein bisschen mehr studiert, merkt man, dass der Paulus ein perfekter Rhetoriker war. Er redet in Sprachbildern. Er sagt zum Beispiel in Korinther 15 das ganze Kapitel hindurch, was ist, wenn Christus nicht auferstanden ist? Dann dreht er um und sagt, aber er ist auferstanden. Er steht gegenüber. Das ist eine Taktik des Paulus. Und hier stellt er gegenüber. Er sagt hier, Sie können jetzt den Schlüssel nachlesen, er sagt hier, die drei teilweisen Offenbarungen, Zungenrede, Weissagung und Erkenntnis, verhalten sich zu der vollkommenen Offenbarung Gottes, ich denke, sind wir einig, dass das Wort Gottes ist, die Summe deines Wortes ist Wahrheit, wie ein Kind oder ein Unmündiger zu einem Erwachsenen, wie ein Spiegelbild zu der persönlichen Gegenwart. Dann sagen alle, wenn man es ihnen das zeigt, in der Regel hast du recht, es ist alles logisch, genau so müsste der Text verstanden werden. Aber es gibt hier ein großes Problem, da nagen die Meister dran. Es heißt doch hier, dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht, und das ist doch die Entrückung und nicht vorher. Das heißt, es wäre jetzt mein Problem, ihnen zu beweisen, dass der Jude unter von Angesicht zu Angesicht tatsächlich das Wort Gottes gemeint hätte. Und genau das hat er. Laut 5. Mose 5, Vers 4. Wir müssen immer nur die Bibel mit der Bibel auslegen, nicht mit unserer Vorstellung. In 5. Mose 5, Vers 4 sagt die Bibel ganz nüchtern, ich habe das nie gelesen, immer drüber gelesen. Von Angesicht zu Angesicht hat der Herr auf dem Berg aus dem Feuer heraus mit euch geredet. Wie redet Gott? Von Angesicht zu Angesicht. Wie geht es? Ich stand, nämlich Mose, zu derselben Zeit zwischen dem Herrn und euch, um euch des Herrn Worte zu verkündigen. Wenn Gott sich durch das Wort offenbart, dann nennt es die Bibel von Angesicht zu Angesicht Gott begegnen. Und damit ist der letzte Widerspruch aus dem Text weg. Und das heißt jetzt ganz nüchtern in Bezug auf Zungenrede. Zungenrede ist ein Zeichen. Wir haben gesehen, dass die Zeichen flächendeckend verschwinden nach der Apostelzeit. Wir haben gesehen, Zungenrede ist eine Offenbarungsgabe. Wir haben gesehen, dass die Offenbarungsgabe aufhört. Kolosser 1, 25 und folgende sagt Paulus, ich bin von Gott ausersehen, das Wort Gottes auf sein Vollmaß zu bringen, es auszureifen, es zu Ende zu bringen, die letzte Offenbarung Gottes zu bringen, dass die Heiden nämlich gerettet werden. Er bringt die ganze Fülle der Offenbarungen und mit dem Kanon des Wortes Gottes hört das Stückwerk, der Teil der ganzen Offenbarung, die Einzelteile, hört auf. Das war immer die Bibelstelle, wo es mir kalter Buckel runterging, wenn ich las, das Zungenreden wird aufhören. Ich saß oft am Tisch, habe mir überlegt, du redest in Zunge, wehe dir, wenn das wirklich so gemeint ist, dass das Zungenreden vor der Entrückung aufhört. Und dann war ich am Ende soweit, dann wusste ich von der Bibel her, genau das lehrt sie. Sie lehrt, in dem Moment, wie der Gemeinde Jesu der vollkommene Kanon vorlag, hat Zungenrede, Weissagung und direkte Inspiration absolut aufgehört. Wenn heute jemand kommt und mich fragt, ob ich bereit wäre, seine Zunge zu prüfen, dann prüfe ich sie ganz einfach. Er braucht nicht einmal in Zunge zu reden. Er muss nur die Texte, die ich jetzt natürlich im Raster durchgezogen habe, Sie können jetzt in Ruhe durchlesen, es sind viel mehr Hintergründe dabei. Ich zeige ihm das auf und dann sage ich ihm, jetzt entscheide selbst, ob deine Zungen echt sind. Es gibt heute, laut Bibel, keine echte Zungenrede mehr. Ist vorbei. Und alles, was hier geschieht, ist eine elende Fälschung. Und aus dem Grund ist es mir auch klar, warum katholischer Priester, der die Maria anbetet, der die Messe hochhält, was ein Gräuel vor Gott ist, warum der in Zunge reden kann, ist mir klar. Ist nie der Heilige Geist. Ist nicht immer dämonisch, ist oft seelisch. Man kann Zungenrede lernen. Ich wäre wahrscheinlich in der Lage, 90% von Ihnen das klassische Zungenrede beizubringen. Das ist eine Sprachübung. Hat mir ein Arzt erklärt, ich war ganz baff, dass das gibt. Haben wir genau erklärt, wie meine Zungenrede in der Pfingstbewegung ging. Kann ich jedem beibringen, gläubig oder ungläubig, gar kein Problem. Und da gibt es natürlich den ganz kleinen Anteil, wo tatsächlich dämonisches Zungenrede ist, wie ich es gehört habe beim Siegfried Müller in Karlsruhe, wo selbst die Pfingstler kamen und sagten, das war der Teufel. Ich habe es auf Kassette. Ich kann mich heute noch an das Erlebnis erinnern, ich stand mit meiner Frau in einer Versammlung drin, wo von 2000 Leuten ca. 500 auf der Bühne standen und um die Geistestaufe schrien. Und plötzlich setzte dämonisches Zungenrede ein. Ich habe seit ich lebe nie mehr und auch vorher nie so etwas Ähnliches gehört. Es ist für mich völlig ausgeschlossen, dass eine menschliche Stimme sowas hervorbringt. Ich möchte warnen. Das Zungenrede der Pfingstler ist zu sicher 90% nicht dämonisch, ist seelisch. Die Quelle, wo es herkommt, die Lehre ist dämonisch, aber nicht die Praxis. Bloß ist ein Einfallstor des Teufels. Aber es gibt heute laut Bibel keine echte Zungenrede mehr. Es gibt auch keine Prophetie mehr. Es kann heute niemand aufstehen und sagen, so spricht der Herr. Übrigens, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, das Neue Testament lehrt gar nicht, dass jemand aufsteht und sagt, so spricht der Herr, ist alttestamentlich. Ich denke, wir haben Begriffe, das Alte Testament, Israel, das Neue Testament, die Gemeinde. Wenn ich wissen will, ob etwas Praxis der Apostel ist, lese ich die Apostelgeschichte und die Briefe. Und wenn ich heute aufstehen sollte in Ihrer Versammlung und sagen, so spricht der Herr, dann müsste es mich die Briefe lehren, sie lehren nichts. Die einzige Stelle, wo eine Weissagung geschieht, ist während der Zeit der Apostel in der Apostelgeschichte, wo es diese Gabe nicht echt sind, dass er hier eine Verführung des Teufels innerhalb der echten Gemeinde Jesu vor sich hat. Und er sagte dann, es kam wieder so eine Weissagung in ihrer Gemeinde vor. Und der Bruder kam dann zu ihm, zum Prediger und sagte, wie fandest du meine Weissagung? Er wusste bereits, dass eine Täuschung vorlag und sagte dann zu diesem Bruder hieß Meier, sagte zu ihm, weißt du Bruder Meier, deine Weissagung war perfekt. Du hast nur am Schluss ein einziges Wort vergessen. Wenn du dieses Wort hinzugesagt hättest, dann wäre deine Weissagung perfekt gewesen. Du sagtest nämlich am Schluss, so spricht der Herr, das heißt diese Rede stammt von Gott. Wenn du gesagt hättest, so spricht der Herr Meier, dann hättest du recht gehabt. Sie verstehen, was ich meine. Leset sie mal mit der Konkordanz das Wort Prophetie nach. Sie werden immer wieder sehen, wie Gott sagt, dass Menschen auftreten werden. Sie reden, was in ihrem Herzen ist. Und blöffet die Menschen. Jetzt kommt der nächste Punkt, der mich erschüttert hat. Das Zentraldogma der Geistestaufe war eindeutig widerlegt. Zungenrede erkannte ich klar von der Bibel her, gibt es keines mehr heute, kein echtes. Dritter Punkt war, Zeichen in flächendeckender Weise wird von der Bibel als Verführung demaskiert. Jetzt kam noch die üble Arbeit, die ich jetzt auch tun möchte, einfach kurz aufzuzeigen, was ist mit den anderen Lehren der Bibel. Mir nur eines aufzeige, wir sind nicht weit weg von Altesteig, von der JMS, vom Jugend- und Missionswerk, wo die Segnungsgottesdienste geschehen. Da werden Menschen zu Segnungsgottesdiensten eingeladen, es werden die Hände aufgelegt in, sagen wir mal, ihrer Masseabhandlung. Ich möchte nur eines zeigen, die Bibel sagt ganz klar, die Hände lege niemand zu schnell auf. Handauflegung war laut Bibel, ich betone, alles was ich jetzt rasterhaft mache, ist in dem Schlüssel drin. Handauflegung war laut Bibel ein Zeichen der Identifikation. Aus dem Grund musste dem Opfer die Hand aufgelegt werden. Ich machte mich eins. Und die Bibel lehrt im Haggai, dass man durch Handauflegung Unreinheit übertragen kann, aber keine Heiligkeit. Ich hatte nämlich durch die Handauflegung dieses Bruders, er ist ein Bruder aus dem Elsass, ich denke, das von seiner Handauflegung war. Ich habe noch mehrere parallel bekommen, aber keine hat so gewirkt. Darum denke ich, die war es. Ich werde es erst in der Ewigkeit erfahren, wer es genau war. Aber durch diese Handauflegungen hatte ich Lästergedanken. Das heißt, Unreinigkeiten wurden übertragen. Meine Frau ist heute in der Mitte, ich kann das ruhig erzählen, sie ist mir nicht böse, ich habe schon oft erzählt. Sie selber hatte Selbstmordgedanken durch die Handauflegung. Sie hat sich im Glauben von dieser Handauflegung getrennt, rigoros. Die Selbstmordgedanken waren gebrochen. Man kann laut Bibel durch Handauflegung, wenn sie unkontrolliert geschieht, Unreinigkeit übertrage, aber keine Heiligkeit. Aber Handauflegung ist in der Bibel angebracht. Bloß sagt der Paulus, lege niemand zu schnell die Hände auf. Leg sie auf, zum Beispiel, wie bei Apostelgeschichte 13, wenn Menschen ausgesandt werden, wenn ich mich mit ihnen identifiziere, ihnen die Hände auflege und sage, ich glaube, dass du so in Ordnung bist vor Gott, dass ich ohne Angst dir die Hände auflege. Und der sagt das Gleiche. Der glaubt, dass der Karl Hermann so in Ordnung ist, dass ich problemlos ihm Hände auflege. Und dann sage ich mit dieser Handauflegung, ich identifiziere mich mit dir so, wie wenn ich selber gehen würde, jetzt gehe im Namen des Herrn. Das ist der Sinn der Handauflegung. Also Handauflegung hat in dem Sinne, hat mit Ordination zu tun. Gott kann auch durch Handauflegung, siehe beim Timotheus, Zurüstung zum Dienst geben, wenn man nämlich den Dienst antritt, dass dann plötzlich die Gabe, dass hier dann losgeht in den Dienst, das alles ist möglich. Aber die Handauflegung, die wir heute sehen, ist in der Regel von unten. Weil wahllos Hände aufgelegt werden, ohne zu wissen, warum. Und dann kommt das ganz Schlimme, Krankenheilung. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist in der Bibel, dass die Bibel sagt, der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Und für jeden dieser Teile, für Geist, Seele und Leib, gibt es ein Programm. Das Programm lautet ganz einfach, für den Geist des Menschen Wiedergeburt. Für die Seele des Menschen, Römer 6, mit Christus gekreuzigt, der Weg der Heiligung. Und für den Leib Auferstehung. Und nicht kranke Heilung. Und die Bibel lehrt ganz klar, dass kranke Heilung eine Dreingabe ist, die Gott gibt, wenn er will. Aber die flächendeckende kranke Heilung als Zeichen, ist unter die Zeichen zu rechnen, ist zu verwerfen. Und dann kommt eben das, was wir taten in der Pfingstbewegung, Jesaja 53, Vers 4. In deinen Wunden bin ich geheilt, Herr Jesus. Aus dem Grund brauche ich meine Krankheit nicht zu tragen, nimm die Krankheit weg. Die Endkonsequenz solch einer Lehre heißt ganz einfach, wie es auch die extremen Pfingstler offen zugeben, ein Gläubiger wird nicht krank. Es ist natürlich ein Problem. In Matthäus 8, Vers 17 steht glasklar, dass diese Bibelstelle, Jesaja 53, Vers 4, über kranke Heilung mit dem irdischen Heilungsdienst Jesu erfüllt ist. Aus. Das heißt, ich kann so nicht mehr beten. Wenn Sie jetzt aufgrund von kranker Heilung die Bibel studieren, dann findet Sie etwas, dass ein Jude laut mosaischem Gesetz 2. Mose 15, 26 nicht krank werden konnte, wenn er Gott diente. Zum Beispiel als der Hiskia, der König, geheilt wird, macht er nichts anderes, als dass er das Gesicht zu der Wand dreht und Gott die Verheißung vorhält und sagt, ich habe dir gedient mit ungeteiltem Herzen. Und Gott schickt den Prophet zurück und er wird geheilt. Das heißt, laut Altem Testament wurde ein Jude, der das Gesetz hielt, nicht krank, beziehungsweise Gott hat ihn geheilt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Nach Neuem Testament ist das Programm Gottes für die Gemeinde Auferstehung, nicht mehr Krankenheilung. Und hier kommt jetzt das Schlimme. Man tut hier so, wie wenn das Normale wäre. Aber ich möchte etwas zu bedenken geben. Ich möchte ein paar Stellen lesen. Als der Apostel Paulus am Ende seines Dienstes steht, als er zurückgeht in die Ewigkeit, kurz vor seiner Hinrichtung, an der Straße nach Rom wurde er enthauptet, als Petrus und Paulus sterben, als sie Märtyrer werden, schreibt Paulus seine letzten Briefe. Und Paulus war einer der letzten Apostel, der letzte war Johannes, das wissen wir. Aber als Paulus dem Tode entgegengeht, geht da die Apostelzeit zu Ende. Und Hebräer 2, Vers 3 und 4, dass die Zeichen zurückgenommen werden vor Gott, geschieht. Und man sieht es ganz einfach. In 2. Timotheus 4, Vers 20 heißt es, Erastus blieb in Korinth, Trophimus ließ sich in Milet krank zurück. Paulus kann seinen Mitarbeitern nicht mehr heilen. Derselbe Paulus, der vorher in der Apostelgeschichte das Taschentuch nahm, sie nahmen das Taschentuch und heilten die Kranken damit. Wenn nur der Schatten der Apostel auf die Kranken fiel, wurden sie gesund. Solch ein Apostel mit solch einer Vollmacht kann seinen eigenen Mitarbeiter am Ende, ist sein letzter Brief, nicht mehr heilen. Er lässt ihn krank zurück. Philipper 2, 26, selber Vorgang, bloß auf andere Art. Da heißt es, er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört hatte, dass er krank gewesen sei. Er war auch wirklich todkrank, Mitarbeiter. Aber Gott hat sich seiner erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit über die andere hätte. Kein Gedanke, dass ein Gläubiger nicht krank wird. Kein Gedanke, dem Geist der Krankheit zu gebieten. Kein Gedanke zu sagen, lass dich selber mit Öl und du wirst gesund, sondern sag was ganz anderes. Gott hat sich erbarmt und aus dem Grund wird er nochmal gesund. Wir merken, die Zeit der Apostel geht zu Ende.
1. Timotheus 5, 23, der Liebling des Paulus. Wer die Bibel kennt, weiß, was der Timotheus oder Paulus war. Es war sein Liebling. Sein Lieblingsjünger. Dem Mann, dem er die intimsten Dinge sagt über den Dienst. Er hat ihn so zubereitet und so geschult wie keinen anderen. Gott hatte seine Gnade, diese Briefe erhalten. Das ist ein herrliches Dokument. Und diesem Mann, mit dem er so verbunden war, sein engster Mitarbeiter, dem schreibt er in 1. Timotheus 5, 23, trinke nicht mehr bloß Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein, um deines Magens willen und wegen deiner häufigen Krankheiten. Der Mitarbeiter des Paulus war häufig krank, war schwächlich, gebrechlich, und der Apostel sagt, nimm das Hausmittel, zu Deutsch, er konnte ihn nicht mehr heilen. Und Paulus war derselbe Fall, wo er praktisch sagt in 2. Korinther 12, ich habe den Herrn dreimal gebeten, dass er diese Krankheit, diese Augenkrankheit, laut Galater, wegnimmt, diesen Pfahl im Fleisch. Und der Herr sagt, lass dir in meiner Gnade genügen. Man sieht also hier, dass zum Ende der Apostelzeit laut Bibel diese Kräfte, die am Anfang in der Apostelgeschichte waren, diese geballte Wunderkräfte zurückgenommen wurden, genauso wie es der Hebräerbrief sagt, dass selbst ein Paulus seine Leute nicht mehr heilen konnte. Und jetzt hat Gott für unser Zeitalter bis zur Wiederkunft eine ganz einfache Methode. Gott heilt die Kranken immer noch, sind wir uns einig, wenn er will. Und er hat nur ein Mittel gegeben, Jakobus 5, die Salbung der Kranken mit Öl. Bloß, hier ist natürlich ein großer Unterschied. Es steht einmal geschrieben in der Bibel. Es ist keine allgemeine Lehre, sonst wären alle bei uns gesund. Sondern es steht einmal geschrieben, ich brauche laut Bibel ein doppeltes Zeugnis, ein zweites klares Rede, dass ich die Stelle anwenden darf. Das ist das Zeugnis meines Gewissens. Wenn ich krank bin und der Herr redet in meinem Gewissen zu mir, sagt, ruf die Ältesten. Die Ältesten kommen, wir bekennen die Sünde, sie betet mit mir, ich werde gesund, wenn das Zeugnis echt war. Wenn aber das Zeugnis nicht echt ist, dann können mich alle Ältesten dieser Welt salben mit Öl, passiert gar nichts. Das heißt, Gott heilt, wenn er will. Er heilt, wenn er will, er heilt, wann er will, er heilt, wie er will. Wir sind nicht mehr in der Zeit der Apostel. Und dann kommt das Nächste in der Zeit der Apostel fielen die Menschen auf ihr Angesicht, wenn sie Gott begegneten. In der Zeit des Endes der Verführung stürzten die Menschen plötzlich auf den Rücken. Siehe Peter Wenz, siehe der erste Mann, der das ganz massiv in Deutschland brachte, war ein Finne namens Nilio Livainio. Und vorher war es die Catherine Kuhlmann in Amerika. Sie hat mit den Menschen gebetet, sie stürzte rückwärts um und redete in Zungen. Wir haben vorgelesen, Jesaja 28. Damit sie hingehen, rücklings fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Und die Bibel lehrt absolut, dass das Stürzen auf den Rücken ein Zeichen des Gerichtes Gottes ist. Wenn ich rückwärts stürzen würde, wenn ein Prediger mit mir betet, dann hätte ich nur zwei Dinge im Kopf. Stehe ich nicht richtig vor Gott oder bist du ein Diener oder anderen Sinn? Sie versteht. Wenn ich in Ordnung bin mit Gott und mich wirft etwas auf den Rücken, ja, was ist denn los? Laut Bibel kann es nicht Gott sein. 1. Mose 49, 17. Dann, der Stamm des Antichristen, wird eine Schlange am Wege sein, eine Otter auf dem Pfad, die das Ross in die Fersen beißt, dass der Reuter rücklings stürzt. Das heißt, wenn mich die Schlange beißt, der Teufel, falle ich rückwärts. Wenn Gott mich richtet, falle ich rückwärts. Ich darf nur eines erinnern, in 1. Samuel 4, Eli. Als die Botschaft zu Eli kommt, dass die Stiftshütte, dass die Bundeslade verloren wäre, richtet ihn Gott, er fällt rückwärts, bricht das Genick und stirbt. Es gibt der Bibel keine Bibelstelle, die das Rückwärtsstürzen anders darstellt als A, dass die Schlange mich beißt, dass der Teufel mich verführt oder aber, dass Gott mich richtet. Und heute in der charismatischen Bewegung, eines der entscheidenden Dinge ist, dass die Menschen rückwärts stürzen. Paulus sagt, stehet fest. Und dann kommt etwas, Leute wie Reinhard Bonnke, die predigen in etwa folgendermaßen, wenn der Herr Jesus als den Heiler von Krankheit predigen darf, dann hat er angeblich, so steht es zumindest in der Publikation, hätte er, Bonnke, den Teufel gesehen, ihre Vision, dass der Teufel in Krücken um das Zelt humpelt. Das heißt, er fordert hier, er sagt praktisch, wenn er Bonnke in Vollmacht predigt, humpelt der Teufel mit Krücke um das Zelt. Die Bibel sagt ganz klar, wer die Finsternis macht, so lästert, der ist nicht echt. Lesen Sie den Judasbrief. Sagt nicht ich, sagt die Bibel. Die Bibel sagt, wenn jemand den Teufel herausfordert, ihn lästert, ist er nicht echt. sind die Führer der charismatischen Bewegung. Die Bibel lehrt ganz klar, dass die Frau eine völlig andere Aufgabe wie der Mann in der Gemeinde hat. Genauso wertvolle, aber andere. Und sie sagt, dass die Frau keine Leitungsfunktion haben darf in der Gemeinde Jesu. 1. Timotheus 2,12 folgende. Und trotzdem sind in der Pfingst- und charismatischen Bewegung oft die Prophetinnen, die Frauen, die Gemeinde steuern. Wo ich hingucke, jede Lehre, die ich angucke, immer das Gleiche. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Dann sagt die Bibel, ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Ich habe Ihnen vorher erzählt von dem Bild, wo der Herr Jesus nackt dargestellt wird, ihrer schweinischen Weise. Ich frage, ob das der Heilige Geist ist. Wo der Geist des Herrn ist, ist Heiligkeit, aber nicht Schlüpfrigkeit. Ich möchte gar nicht erzählen von Jim Baker, seinen Ehebrüchen, wo er gepredigt hat im PTL Club, hat der Spitzer uns immer wunderschön erzählt, der Volkart Spitzer, der zwischenzeitlich auch mit der anderen Frau weg ist. Das sind die Früchte, wo man sie dran erkennt. Hat gepredigt im PTL Club, der Jim Baker, legt die Hand auf den Fernseher und dann kam die Kraft des Herrn, hat die Leute umgeschlagen und sie waren weder geheilt, haben in Zungen geredet, wurde sie gesegnet. Während der ganzen Zeit war Ehebruch da, er hat die Frau, diese, mit der Ehebruch beging, hat er bestochen mit $200,000, meines Wissens oder 100.000. Sie selber, die Tammy, seine Frau, war tabletteabhängig. Menschliche Wracks, die in Sünde leben, stellen sich vorne hin und sagen, das ist die Kraft des großen Gottes. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Lobpreispraxis ist doch in, oder? Lobpreis in der Gemeinde. Ich hatte einen jungen Bruder bei uns, der kam und sagte, Karl Hermann, wie ist denn das mit dem Lobpreis? Ich habe nur einen Satz zu ihm gesagt. Nimm die Bibel, nimm eine Konkordanz und studiere es. Ein fleißiger Bibelleser. Er kam eine Woche später, ich traf ihn und sagte, jetzt was ist mit unserem Lobpreis? Er hat bloß nur diese Handbewegung gemacht. Die Bibel lehrt den Lobpreis der Charismatiker nicht. Selbst wenn sie das schockiert. Die Bibel sagt in Römer 15, die Heiden werden Jesus Christus preisen um der Barmherzigkeit willen. Aber an keiner Stelle lehrt die Bibel, dass man spezielle Lobpreisversammlungen abhalten soll. Sie lehrt an keiner Stelle, dass man das tun soll. Ich habe dann als Pfingstler getestet, was mit dem los ist. Wir hatten einen Hauskreis und da haben wir Lobpreislieder gesungen. Und dann waren wir mittendrin in diesem Lobpreis, wo die Säle aufgeputscht wird. Und dann kam mir plötzlich in den Sinn, jetzt singen wir ein anderes Lied. Ich gab das Lied an, ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut von Torre. Erweckungslied. Und meine Geschwister konnten das Lied, nachdem sie genügend aufgeputscht waren durch die Chorusse, nicht mehr singen. Ging nicht mehr. Und ich habe gefragt, sie doch mal einen Charismatiker, einen Praktizierender, wenn er sagt, Herr, ich anbete dich. Wisst ihr, wenn man dann steht mit erhobenen Händen, die Säle hochgehen lässt, dann stupfe ihn doch auf die Schulter und frage ihn, sag mir jetzt sofort, für was anbetest du? Ich garantiere Ihnen nicht von allen, aber Sie werden vom Großteil keine gescheite Antwort bekommen. Weil diese Form des Lobpreises, was ähnliches ist wie die Exerzitien des Ignatius von Loyola, ist eine religiöse Übung und nicht ein Herzensbedürfnis. Wenn ein Mensch, wie ich das erlebt habe beim Abendmahl ihrer Brüdergemeinde, 70-jähriger Mann, ich denke so alt war er, 60, 70, ein alter, gereifter Gottesmann, am Tisch des Herrn aufsteht, mit Tränen in den Augen, wo man das Opfer Jesu besingt, dem, der uns liebt, und die Tränen schießen ihm in die Augen, du siehst auf einen Kilometer, hier ist ein Mann bis auf die letzte Wurzel seines Herzens erschüttert, was der Herr an ihm getan hat, ist Anbetung. Aber nicht, wenn wir uns treffen in der Sporthalle und heben die Hände, ist ja Übung. Der Großteil weiß nicht warum, und dann möchte ich etwas sagen zu den Frauen. Ich war am Schluss so weit in der Pfingstgemeinde, dass ich keinerlei Hemmungen mehr hatte, die Augen zu öffnen, weil ich wusste, dass es nicht der Heilige Geist ist. Ist Ihnen aufgefallen, dass die Bibel sagt, wer heilige Hände heben soll? Ich kann so beten mit erhobenen Händen, machen wir nichts aus. Aber wisst ihr, was die Bibel sagt, wer mit erhobenen Händen beten soll? Die Männer. Ich habe dann die Augen geöffnet und sah dann, wer mit erhobenen Händen betete hauptsächlich. Die Frauen. Ich musste nur einmal hinblicken, um zu wissen, was es ist. Unheilig. Sie versteht. Wo ich hinblicke in der charismatischen Bewegung, in den zentralen Dingen, ist ein Unterschied zu dem, was das Wort Gottes sagt. Dann tanzen im Gottesdienst, das ist ja in. Wissen Sie, wann die Gemeinde über das Tanzen aufgeklärt wurde? Genau an einer Stelle, in 1. Korinther 10, Vers 7. Da wurde berichtet, wann die alttestamentliche Gemeinde getanzt hatte, als sie nämlich ums goldene Kalb getanzt hatte.
Und ich möchte einfach das nochmals betonen von der Heilsgeschichte her. Alles, was für uns heute verbindlich ist, steht in den Briefen der Apostel. Das ist die Lehre der Apostel. Und wenn dort über Tänze nur geschrieben steht, dass wenn man tanzt, dass ums goldene Kalb geht, dann muss ich nüchtern sagen, dann ist eben das, was David vor der Bundeslade her tat, eine heilsgeschichtliche Erscheinung. Das war dann richtig, aber die neutestamentliche Gemeinde tanzt nicht. Das ist ganz klar. Und zwar, das kommt daher, man will Gott mit dem Körper anbeten. Aber der Herr Jesus lehrt im zentralen Kapitel über Anbetung, und es geht bei Tanz um Anbetung, dass wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es wäre besser, statt die Hände zu heben und Lobpreisversammlungen abzuhalten, ins Kämmerlein zu gehen, in sich zu gehen und sagen, erbarm dich meiner und reinige mich von meiner Sünde, zu brechen mit der Sünde. Das ist die wahre Anbetung. Im Mittelpunkt steht der Heilige Geist. Wie viele Lieder gibt es, komm Heiliger Geist, auch von der Reformation her. Wie wird der Heilige Geist hier in den Mittelpunkt gestellt und seine Gaben? Wenn Sie für heute alles vergessen, aber ich bitte Sie, eine Stelle nicht zu vergessen. Johannes 16, Vers 13 und folgende. Wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, wir haben gesehen, das Wort Gottes. Und der Schluss von dem ist, dass der Herr Jesus sagt, derselbe, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen. Und wo die Fülle des Heiligen Geistes ist, wird nicht über den Heiligen Geist geredet, sondern über die Person Jesu Christi. Dort ist die Fülle des Geistes, wo Jesus im Mittelpunkt ist. Das lehrt die Bibel. Sie lehrt an keiner Stelle, dass ich der Heilige Geist anreden soll, dass ich der Heilige Geist anbeten soll, kennt die Bibel nicht. Sondern wo der Heilige Geist wirkt, ist Jesus Christus im Zentrum jeder Verkündigung. Und dann lehrt mich die Bibel ganz klar. 2. Korinther 6, Vers 14. Ziehet nicht am ungleichen Joch mit Ungläubigen, zu Deutsch, trenne dich von der Linie Belials, ist die Okkultlinie. Und dieser Geist, der uns hier in der charismatischen Bewegung begegnet, führt systematisch zurück nach Rom. Es gibt ein Programm, das heißt Lumen 2000, wo Tom Forrest, ein führender Charismatiker im deutschen Fernsehen, öffentlich sagte, was ihr Programm ist, zurück nach Rom. Da sagte ich das so offen, dass ich schockiert war. Hier ist ein großes Problem. Die Gläubigen lassen sich gefallen aufgrund falscher Zungenrede, aufgrund falscher Geistesgaben, dass man ihnen weiß macht, dass die katholischen Charismatiker alle bekehrt wären. Ich fragte einen katholischen Priester, der sich bekehrt hat, einen Holländer, Tom van Hüsse. Fragte ich, beziehungsweise es war eine allgemeine Frage, im Auditorium, wo Frage gestellt wurde mit Zettel, da wurde er öffentlich gefragt. Die Frage wurde gestellt, sind die führenden Jesuiten, die die charismatische Bewegung als Führer hier praktisch bringen, sind sie gläubig? Er sagte nein. Insider, der drin war, bis hier. Man kann nicht die Maria anbeten, man kann nicht letztendlich die Messe dulden und gleichzeitig der Papst als Stellvertreter Christi predigen und gleichzeitig behaupten, dass es der Heilige Geist ist. Es ist ein anderer Geist, es ist nicht der Heilige Geist. Und dieser Geist strebt systematisch die Evangelikale zurück nach Rom. In der Pfingstgemeinde, wo wir waren, da war der Prediger ein absoluter Gegner Roms. Zwischenzeitlich hat bereits der erste katholische Priester dort gepredigt. Natürlich über die Chapter, über die charismatische Linie. Und hier geht der Zug mit Riesenschritten nach Rom. Es gibt von der Dorothy Rannigan, einer Frau, die zum CVD München, zu dieser Bewegung gehört, dort wird es publiziert, gibt es eine Weissagung, ich habe die daheim. Sie sah in einem Gesicht die Maria, die Mutter Jesu, und in ihrem Schoß lag Jesus Christus. Und dann kam die Botschaft, der Heilige Geist bittet uns, seid barmherzig mit dem zerbrochenen Leib der Kirche. Also der Heilige Geist bittet mich, dass ich im Katholizismus barmherzig bin. Ich brauche hier nicht einmal die Gabe der Geisterunterscheidung. Ich brauche ganz nüchtern die Bibel zu lesen, um zu merken, dass das ein absoluter Irrgeist ist. Der Weg nach Rom ist der Weg ins Verderben, ist gar keine Frage. Der Weg Jesu Christi geht in eine ganz andere Richtung, der geht in die Absonderung. Da kommen auch die Jesusmärsche her, ist nichts anderes wie eine abgewandelte Form der Prozession, wo man glaubt, dass man Landstriche für den Herrn in Besitz nimmt. Die Bibel lehrt aber was anderes. Sie sagt, ihr seid Fremdlinge hier auf der Erde. Ich bin Fremdling hier, ich habe nichts in Besitz zu nehmen. Ich habe den Herrn zu predigen, den Herrn zu verkündigen, als Fremdling auf der Erde, als Pilger unter durchzugehen. Das lehrt die Bibel. Und nicht, dass ich Macht bekomme. Wissen Sie, der entscheidende Irrtum ist ja ganz, ganz, ganz einfach. Man sucht etwas, das die Bibel so nicht zeigt. Und bevor ich Ihnen zeigen möchte, ich möchte nämlich den Vortrag nicht abschließen, auch die Diskussion nicht freigeben, bevor ich Ihnen nicht wirklich gezeigt habe vor der Bibel, wo ist die wirkliche Fülle des Heiligen Geistes? Wo ist die Kraft Gottes? Wo ist der Überwindergeist? Wo ist die Kraft, um zu siegen? Die Bibel lehrt das nämlich auch. Aber etwas möchte ich Sie bitten zu beachten. Die Bibel unterscheidet vier große Dinge. Israel und die Gemeinde. Endzeit und Apostelzeit. Wenn ich die vier Dinge exakt unterscheide, kann ich keine einzige Lehre der Charismatik mehr aufrechterhalten. Es bricht alles zusammen. Wenn ich Israel das gibt, was Gott Israel gegeben hat, und gibt der Gemeinde, was der Gemeinde gehört, gibt der Apostel, was ihnen gehört, und sie für die Endzeit, was uns gehört. Wenn man die vier Dinge unterscheidet, und alles, was ich heute Abend tat, war im Prinzip nur eine ganz einfache Auseinanderdividierung der Bibelstelle nach diesen vier Kriterien, dann bricht die Lehre der Pfingst- und charismatischen Bewegung zusammen. Sie sind teilweise liebe Geschwister, aber vollständig verführt. Und die Bibel gibt einen Befehl, wenn es um solche Dinge geht, geht aus von ihr. Hier gibt es keine Kooperation. Nicht, dass man sie nicht liebet, für sie betet, um sie kämpfen. Aber wir können nicht mit ihnen kooperieren. Sondert euch ab, sagt die Bibel. Ich kann doch nicht mit einem falschen Geist zusammenarbeiten. Es geht nicht, selbst wenn ein Gotteskind unter diesem Geist ist. Und einer der Grundgedanken ist, mehr. Wie hat mir eine Schwester mal erzählt, sie sei im Heiligen Geist erfüllt worden. Einer der Brüder sagte, dann bekommst du eine Sonderzulage, immer Sonderzulage, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und man sucht es außerhalb der Person Jesu. Man sucht Fülle, Fülle bei Prediger, Fülle bei Handauflegung, Fülle bei Zeichen und Wunder und bei Dingen, die geschehen. Jetzt ist die große Frage, lehrt die Bibel, dass hier die Fülle Jesu Christi ist oder an einer anderen Stelle? Ich habe vorher gelesen, Epheser 1, Vers 3. Wir sind, jeder Gläubige, gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christo. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie zur Wiedergeburt kommen, jeder, der gläubig ist, erhält bei der Wiedergeburt ein Paket. Ist Ihnen aufgefallen in der Bibel, dass die Bibel lehrt, jeder Wiedergeborene hat eine Geistesgabe. 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder hat eine Geistesgabe von Gott. Römer 12, Vers 3. Jeder hat das Maß des Glaubens von Gott bekommen. 1. Korinther 12, Vers 18. Jeder hat von Gott einen Platz am Leibe Christi zugewiesen bekommen. 2. Korinther 10, Vers 13. Jeder hat ein Arbeitsgebiet. Hat er bekommen mit der Wiedergeburt. Was muss er tun, dass zur Wirksamkeit kommt? In kindlichem Gehorsam dem Lamme Jesus Christus folgen. Das heißt, es kommt nach der Wiedergeburt von außen nichts hinzu grundsätzlich, außer denn bei einem speziellen Dienst, siehe Timotheus, war eine einzige Ausnahme. Und Kolosser 2, Vers 9 und 10 sagt, in ihm, in Christus, wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig und ihr, die Gläubigen, seid zur Fülle gebracht in ihm. Wenn ein Gläubige lernt, in ihm zu bleiben, das war die große Erkenntnis, wie ich rauskam, in Christo sein. Wenn er lernt, wie geht es in Christo sein, dann beginnt die Fülle Jesu Christi schlagartig zu wirken. Ein Gläubiger beginnt plötzlich, solange er in der Stellung drin bleibt, zu wachsen. Er bekommt Sieg über Sünde, er wird reif.